Weichenstellungen. Je nachdem, wie du handelst, wie du dich entscheidest, sorgt nicht nur dafür, wie die konkrete Situation ausgeht, sondern sie prägt dein ganzes Leben, deine Beziehungen. Ja, es gibt deinem ganzen weiteren Leben eine bestimmte Richtung und es geht zurück auf so eine Situation. Das kann zum Guten oder zum Schlechten sein. Die Bekehrung, da wo jemand die gute Botschaft von Jesus Christus versteht und von Herzen die Vergebung durch Jesus stellvertretenden Tod glaubt, das ist so ein Moment, der das ganze weitere Leben zum Segen führen kann, wo plötzlich sich alles verändert, eine ganz neue Ausrichtung. Aber es gibt auch Ereignisse, die lasten auf dir wie so eine schwere Last, wie eine große Bürde. Vielleicht erinnerst du dich, wie du deine Eltern beschimpft oder belogen hast. Und es hat deine ganze Beziehung kaputt gemacht zu ihnen. Oder vielleicht hast du einen Vertrauten betrogen und hintergangen. Und es plagt dein Gewissen. Vielleicht hast du eine Freundschaft beendet aufgrund von falschen Verdächtigungen. Und du fragst dich heute, was wäre, wenn ich damals anders gehandelt hätte? Vielleicht gab es einen Moment, wo du in Gewalt ausgebrochen bist. Und es hat dein ganzes Leben beschmutzt. Plötzlich gibt es ein Verzeichnis, in der aufgeschrieben ist, dass du vorbestraft bist. Vielleicht gibt es diesen Moment in deinem Leben, da fühltest du dich im Recht und merkst doch heute, ich habe alles kaputt gemacht. Ich habe Beziehungen kaputt gemacht. Ich habe mein Leben kaputt gemacht. Ich habe das Leben anderer zerstört. In unserem heutigen Bibeltext geht es auch um so einen Moment, um eine Situation, die sehr emotional und die sehr heftig ist. Das Ereignis wird das Leben von vielen Menschen dauerhaft prägen. Unter anderem das Leben von Simeon und Levi. Diese beiden jungen Männer, sie werden in unserem Abschnitt heute zu Hauptakteuren. Aber das, was wir uns heute in 1. Mose 34 anschauen, hat eine Auswirkung auf ihr ganzes Leben und sogar auf das ihrer Nachkommen. Kurz bevor Jakob, ihr Vater, stirbt, spricht er einen Segen über alle seine Söhne aus. Das lesen wir ganz am Ende von 1. Mose. Doch bei Simeon und Levi kommentiert er nur das, was die jungen Männer in unserem heutigen Bibeltext getan haben. Und hört einmal, was Jakob, der alte Jakob, kurz vor seinem Tod hier kommentiert, wie hart er urteilt. In 1. Mose 49, Vers 5 heißt es, die Brüder Simeon und Levi, Werkzeuge der Gewalttat, sind ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat. Meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung, denn in ihrem Zorn erschlugen sie den Mann. In ihrem Mutwillen lähmten sie den Stier. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so gewalttätig, und ihr Grimm, weil er so grausam ist. Ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Verflucht sei ihr Zorn. Mit diesen Worten des sterbenden Jakob ist auch diese Predigt überschrieben. Doch was ist geschehen? Warum verflucht Jakob den Zorn seiner Söhne? Wir hatten in der letzten Predigt die erste Hälfte dieses tragischen Kapitels behandelt. In Sichem, einer kananäischen Stadt, geht Jakobs Tochter Dinah umher, um sich mit den Frauen der Stadt zu treffen. Dabei wird sie aber von dem Sohn des Fürsten gesehen, der ebenfalls Sichem heißt. Und der schläft mit ihr. Es bleibt etwas vage, ob er Dinah verführte oder vergewaltigte. Auf jeden Fall hat er eine große Schande begangen, einfach mit diesem Mädchen zu schlafen. Und darum sind Jakobs Söhne sehr verärgert, als sie von dieser Schande hören. Schlag doch mit mir auf, 1. Mose, Kapitel 34, und wir lesen noch ein paar Verse, die wir auch schon das letzte Mal behandelt haben. Wir lesen ab Vers 7 bis zum Ende des Kapitels. 1. Mose 34, ab Vers 7. Und die Söhne Jakobs kamen vom Feld. Als sie aber davon hörten, fühlten sich die Männer gekränkt und wurden sehr zornig, weil er eine Schandtat in Israel verübt hatte, bei der Tochter Jakobs zu liegen. Denn so etwas hätte nicht geschehen dürfen. Und Hamor redete mit ihnen und sagte: Mein Sohn Sichem, seine Seele hängt an eurer Tochter. Gebt sie ihm doch zur Frau und verschwägert euch mit uns. Gebt uns eure Töchter und nehmt euch unsere Töchter und bleibt bei uns wohnen und das Land soll offen vor euch liegen. Bleibt verkehrt darin und macht euch darin ansässig. Und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern: Lasst mich Gunst finden in euren Augen. Was ihr mir sagt, will ich geben. Legt mir sehr viel auf als Heiratsgeld und als Geschenk. Ich will es geben, so wie ihr es mir sagt. Nur gebt mir das Mädchen zur Frau. Da antworteten die Söhne Jakobs, dem Sichem und seinem Vater Hamor, mit Hinterlist und redeten, weil er ihre Schwester Dinah entehrt hatte. Und sie sagten zu ihnen: Wir können das nicht tun, unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben, denn das wäre eine Schande für uns. Nur unter der Bedingung wollen wir euch zu Willen sein, wenn ihr werdet wie wir, indem sich alles Männliche bei euch beschneiden lässt. Dann wollen wir euch unsere Töchter geben und uns eure Töchter nehmen und wir wollen bei euch wohnen bleiben und zu einem Volk werden. Wenn ihr aber nicht auf uns hört, euch beschneiden zu lassen, dann nehmen wir unsere Tochter und ziehen weg. Und ihre Worte waren gut in den Augen Hamors und in den Augen Sichems, des Sohnes Hamors, und der junge Mann zögerte sie nicht, dies zu tun, denn er hatte Gefallen an der Tochter Jakobs und er genoss mehr Ansehen als alle im Haus seines Vaters. Und Hamor und sein Sohn Sichem kamen in das Tor ihrer Stadt und sie redeten zu den Männern ihrer Stadt und sagten: Diese Männer sind friedlich gegen uns gesinnt. So mögen sie im Land wohnen bleiben und darin verkehren. Und das Land, siehe, nach beiden Seiten ausgedehnt, liegt es vor ihnen. Wir wollen uns ihre Töchter als Frauen nehmen und ihnen unsere Töchter geben. Nur unter der Bedingung wollen die Männer uns zu Willen sein, bei uns zu wohnen und ein Volk mit uns zu werden, das sich bei uns alles Männliche beschneiden lässt, so wie sie beschnitten sind. Ihre Herden und ihr Besitz und all ihr Vieh, werden die nicht uns gehören? Nur lasst uns ihnen zu Willen sein und sie werden bei uns wohnen. Da hörten auf Hamor und auf seinen Sohn Sichem alle, die zum Tor seiner Stadt ein- und ausgingen. Da ließ sich alles Männliche beschneiden, alle, die zum Tor seiner Stadt ein- und ausgingen. Und es geschah am dritten Tag, als sie in Schmerzen waren. Da nahmen die beiden Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Brüder Dinas, jeder sein Schwert, und kamen ungehindert gegen die Stadt und erschlugen alles Männliche. Auch Hamor und seinen Sohn Sichem erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und nahmen Dina aus dem Haus Sichems und gingen davon. Die Söhne Jakobs aber kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil sie ihre Schwester entehrt hatte. Ihre Schafe und ihre Rinder und ihre Esel und alles, was in der Stadt und auf dem Feld war, nahmen sie und all ihr Vermögen und alle ihre Kinder und ihre Frauen führten sie weg und plünderten auch alles, was in den Häusern war. Da sagte Jakob zu Simeon und Levi: Ihr habt mich ins Unglück gebracht, indem ihr mich stinkend macht bei den Bewohnern des Landes, bei den Kanaanitern und bei den Perisitern. Ich bin aber ein geringes Häuflein. Wenn sie sich gegen mich versammeln, werden sie mich schlagen, und ich werde vernichtet, ich und mein Haus. Sie aber sagten: Durfte er unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Dinas Brüder, sie sind zu Recht zornig. Sie sind sehr traurig und völlig bestürzt über das, was Sichem ihrer Schwester angetan hat. Sie verstehen, so etwas hätte nicht geschehen dürfen. Es war ein Unrecht. Nicht nur ein Ausrutscher, nicht nur irgendwie eine Kleinigkeit, die mal passieren kann. Es war eine grobe Sünde. Und ihr Zorn ist absolut richtig. Sichem und sein Vater Hamor, sie erwähnen diesen sexuellen Vorfall in ihren Verhandlungen überhaupt nicht. Sie denken sich wohl nichts dabei. Sie haben überhaupt kein Unrechtsempfinden dabei. Es war irgendwie nur der Anlass, wie Sichem dazu kam, dass er sagte: Diener, die möchte er gerne als Frau haben. In ihrer Sicht war es scheinbar überhaupt nichts Außergewöhnliches, so wie es auch in unseren Tagen keine Besonderheit mehr ist, wenn Sexualität als Unzucht ohne jede Bindung ausgelebt wird, ohne dass über die Folgen nachgedacht wird, ohne dass darüber nachgedacht wird, wie es in den Augen Gottes zu bewerten ist. Der Zorn von Dinas Brüdern ist richtig. Und Jakobs Passivität und sein Schweigen hingegen als Vater, sie sind verstörend und wirklich unangemessen. Und dazu ist Dina noch im Haus Sichems, erfahren wir hier im Text, im Verlaufe der Geschichte. Und auch hier verrät Mose uns nicht, ob sie dort gegen ihren Willen festgehalten wird, als eine Art Erpressung für die Verhandlung, oder ob sie selbst so starke Gefühle für Sichem hegt, dass sie lieber dort bleiben will, als zurückzukehren. Auf jeden Fall ist der junge Sichem tatsächlich in Dina verliebt. Das erwähnt nicht nur sein Vater bei der Brautwerbung, sondern auch Mose bestätigt in Vers 19 über Sichem, er hatte Gefallen an der Tochter Jakobs. Darum zögerte er nicht und ließ sich sofort beschneiden, um Dina heiraten zu können. Sichems Gefühle waren wirklich stark. Er will Dina um jeden Preis heiraten. Doch er stellt sich nicht seiner Sünde. Er bekennt sein Vergehen nicht. Er sucht keine Vergebung, sondern nur Dina ganz für sich zu haben. Jakobs Söhne, Dinas Brüder, sie sind zu Recht zornig. Zornig über die Schande, die Dina angetan wurde. Zornig über die Sünde, die Sichem begangen hat. Zornig über seine gleichgültige Haltung, nicht gegenüber Dina, aber gegenüber seiner Schuld, ihr gegenüber. Doch was auch aus diesem rechtmäßigen Zorn folgt, das ist selbst verkehrt und unrecht. Und das ist eine Gefahr, die der menschliche Zorn sehr oft mit sich bringt. Und darum heißt der erste Punkt: Dein Zorn verführt dich. Dein Zorn verführt dich. Das ist wichtig für uns zu verstehen. Es gibt so viele Momente, wo wir vielleicht auch zu Recht zornig sind. Wo wir sagen, das ist ein Unrecht, das darf nicht geschehen. Hier wurde jemandem etwas zu Leide getan. Und wir sind erschüttert darüber. Es gibt einen richtigen, sogar einen heiligen Zorn. Aber die Bibel warnt uns eindringlich davor, es nicht als eine falsche Rechtfertigung für unsere eigene Sünde zu gebrauchen oder unseren egoistischen Zorn als heiligen Zorn zu erklären. Denn Zorn ist verführerisch. Zorn ist sehr verführerisch. Da, wo wir aufbrausen im Zorn, wo wir uns entrüsten über eine Situation, über ein Unrecht, oh, es ist eine sehr gefährliche Situation für uns selbst. Vier Gefahren des Zorns sehen wir hier bei den Söhnen Jakobs und besonders bei Simeon und Levi. Vier Gefahren, wohin auch mein und dein Zorn uns verführen kann. Selbst da, wo der Zorn selbst erst einmal rechtmäßig ist. Zum einen, dein Zorn verführt dich zur Selbstliebe und zum Stolz. Als Dinas Brüder vom Feld kamen, da hörten sie von dem, was Dina angetan wurde. Und in Vers 7 lesen wir, als sie aber davon hörten, fühlten sich die Männer gekränkt und wurden sehr zornig, weil er eine Schandtat in Israel verübt hatte, bei der Tochter Jakobs zu liegen. Aber schaut einmal, was sie in Vers 14 sagen. Wir können das nicht tun, unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben, denn das wäre eine Schande für uns. Hier geht es auf einmal nicht mehr um Dina, nicht mehr um die Sache selbst, sondern um die Brüder, um die Familie. Hier geht es um ihre Ehre, um ihren Stolz. Sie nehmen Dinas Missbrauch persönlich. Und Dina einem unbeschnittenen Mann zu geben, wäre gegen ihre Familienwürde. Nun, sie reden hier durchaus mit Täuschung. Mose sagt das sofort zu Beginn. Doch es wird deutlich, in ihrem Denken ist gar nicht mehr Dina im Fokus. Und auch nicht Gott, dessen Ehre sie aufrichten möchten, sondern ihr Zorn über die begangene Sünde an Diener führt sie zu einer Haltung, wo sie sich selbst als Opfer sehen, wo sie selbst sich als die Angegriffenen fühlen. Ihr Zorn geht von einem rechten und moralisch richtigen, vielleicht sogar einem heiligen Zorn über in einem selbstsüchtigen, stolzen Zorn. Und Freunde, das geschieht so leicht. Denkt einmal drüber nach. Es geschieht so leicht. Du meinst es erst gut, aber du merkst gar nicht, wie dein betrügerisches Herz die Sünde anderer zum Anlass nimmt, dich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und deinem Zorn eine neue Ausrichtung zu geben. Plötzlich bist du zornig und es geht nicht mehr um die Sache selbst, sondern es geht nur noch um dich, um deine Gefühle, um deinen Stolz, um das, was du jetzt tun musst. Und außerdem, dein Zorn missbraucht das Heilige. Diese späteren Stammesführer Israels, sie erklären Sichem und Hamor, dass sie Diener nur unter einer Bedingung dem kananäischen Jüngling geben können, nämlich wenn er und alle Männer der Stadt sich beschneiden lassen. Wenn sie sich beschneiden, dann können sie alle miteinander verbunden sein und zu einem Volk werden. Sie sagen, ihr müsst werden wie wir. Dann können wir ein Volk sein. Und das, was uns ausmacht, ist die Beschneidung. Aber mit Unbeschnittenen könnten sie sich niemals vereinen. Nun, zum einen ist es interessant, denn hier erfahren wir zum ersten Mal, dass Jakob seine Söhne offensichtlich auch beschneiden ließ, wie es im Bund Gottes mit Abraham geboten war. Es wird nur vorher nicht erwähnt. Die Beschneidung war aber ein Zeichen des Bundes. Es sollte die Nachkommenschaft Abrahams markieren, bis der verheißene Sohn geboren wird, der den vollen Segen für alle Nationen gibt, Jesus Christus. Dieser sollte aber von Abraham und von Isaak und von Jakob abstammen. Und darum durfte Israel sich nicht mit anderen Völkern vermischen, um diese Verheißung des Bundes aufrechtzuerhalten, dass aus der Nachkommenschaft Abrahams der Retter der Welt kommen soll. Und so haben sie alle männlichen Nachkommen beschnitten als ein Zeichen. Das ist ein potenzieller Segensbringer. Er weist auf die eine Verheißung des Friedensbringers hin. Und außerdem war es ein symbolisches Zeichen dafür, dass Gott aus Gnade die Sünde von seinem Volk abschneidet und sie reinigt. Es sollte ein Zeichen sein, dass Gott die Sünde abtrennen muss von den Menschen. Dieses Bundeszeichen war also verknüpft mit dem Vertrauen auf Gott, auf den Gott des Bundes, der einen Retter versprochen hat. Und dieses Zeichen war verknüpft mit dem Bewusstsein der Vergebung der Sünde aus Gnade. Doch was machen die zornigen Brüder hier? Sie reden nicht von Gott, nicht vom Glauben, nicht vom Bund, nicht von der Verheißung, nicht von Vergebung, nicht von dem Retter. Sie sagen bloß, wenn ihr euch beschneiden lasst, also wenn die Kananäer auch das Bundeszeichen bekommen, dann können sie zum Volk gehören, dann seid ihr wie wir. Das Einzige, was sie ausmacht, ist für sie das äußere Zeichen und nichts von dem, wofür dieses Zeichen steht, scheint ihnen in den Sinn zu kommen. Im Zorn missbrauchen sie diese heilige Anordnung und das Zeichen des kostbaren Bundes, um die Sichemiter zu betrügen. Sie behandeln die Beschneidung wie ein bloß äußerliches Ritual, wie eine rein menschliche Tradition. Tatsächlich gab es auch andere Völker in der Zeit, die zu bestimmten Anlässen Beschneidungen durchführten, aber eben ohne jede geistliche Bedeutung, die es in Israel haben sollte. Dein Zorn missbraucht und verkehrt das Heilige. Der Glaube wird missbraucht und beschmutzt durch den Zorn. Plötzlich greift man alles, was man nur irgendwie verwenden kann. Das war der Fall in den Kreuzzügen. Es wurde gesagt, es geht um den Glauben, um Mission, um die Befreiung Jerusalems als ein Werk für Christus. Und es ging nicht um den Glauben, sondern um Politik, um Wirtschaft, um Macht, um Ansehen, um alles, aber nicht um den Glauben. Aber der Glaube, er wurde missbraucht. Im Zorn. Das ist der Fall in Nordirland und den politischen Kämpfen, wo der römische oder protestantische Glaube nur als ein Vorwand dient, um den Gegner zu markieren. Wer gehört zu mir und wer gehört nicht zu mir? Das finden wir in Nordafrika, in der Auseinandersetzung mit Muslimen. Der christliche Glaube verkommt zu einer politischen oder gesellschaftlichen Position. Es wird gefragt, bist du getauft? Nicht um nach dem Glauben zu fragen, sondern zu fragen, auf welcher Seite stehst du in diesem politischen Kampf. Wie bei den Zwangstaufen der Sachsen unter Karl dem Großen, wird das Heilige behandelt wie ein rein menschliches Ritual. Und das ist, was der Zorn mit uns macht. Er beschmutzt das, was Gott uns als Mittel gegeben hat, um den Glauben zu fördern. Um unser Herz auf das auszurichten, was geistlich ist, was zum Segen dient, was uns zu Gott bringen soll. Und wir schmeißen es in den Schmutz in unserem Zorn und missbrauchen es für unsere eigenen Zwecke. Der Glaube ist dann völlig egal. Das Heilige wird für die eigenen Zwecke instrumentalisiert. Sieh doch, was dein Zorn anrichten kann. Und dann verführt dein Zorn zu sündigen Taten. Sichem und sein Vater Hamor bemühen sich ernsthaft, Jakobs Tochter Dina als Braut für Sichem zu erwerben und eine Handelsgemeinschaft zu gründen. Sie sehen einen wirtschaftlichen Vorteil in der Verbindung mit der gesamten Familie. Jakob bleibt sehr zurückhaltend. Aber seine Söhne, sie drängen sich vor an diesen Verhandlungstisch und sie haben einen Plan, einen Racheplan. Durch den Zorn über die Sünde fühlen sie sich berechtigt, Sichem und seinem Vater zu bestrafen. Und sie begehen eine dreifache Sünde. Zunächst betrügen sie ganz bewusst. Mose schreibt in Vers 13, da antworteten die Söhne Jakobs dem Sichem und seinem Vater Hamor mit Hinterlist und redeten, weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte. Hinterlist ist nicht nur irgendeine Täuschung, sondern ein böser, unehrlicher Plan, ein handfester Betrug. Sie schmieden von Anfang an ganz bewusst eine Falle, einen Plan, wie sie sich rächen können. Und alles, was sie sagen, geht gemäß diesem Plan. Darum lügen sie. Sie schaffen es, ihre Lüge vor sich selbst zu rechtfertigen durch ihren Zorn. Sie redeten mit Hinterlist, schreibt Mose, weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte. Sie sagen, oh ja, wir können das tun, wir können diesen Racheplan ausführen, wir können mit Betrug reden, weil er das getan hat. Ihr Zorn berechtigt sie zur Lüge. Die Sünde Sichems berechtigt sie in ihren Augen zum hinterlistigen Betrug und zur Lüge. Und das ist ein gefährlicher Weg. Freunde, das ist ein gefährlicher Weg. Wir sind so schnell dabei, uns und unsere falschen Wege zu rechtfertigen durch die Sünde von anderen. Und hier folgt auf die Hinterlist Mord, sogar Massenmord. Hier gehen vor allem Simeon und Levi, Dinas ältere Brüder, voran. Nachdem Sichem und Hamor die Einwohner der ganzen Stadt überzeugt haben, sich beschneiden zu lassen aufgrund von wirtschaftlichem Gewinn, alles wird uns gehören, gehen die beiden Brüder am dritten Tag in die Stadt, an dem Tag, wo die Schmerzen erfahrungsgemäß am größten sind und sich die Männer kaum noch bewegen können. Und sie ermorden nicht nur Sichem, der Diener entehrt hatte, nein, sie schlagen alle Männer der Stadt tot. Alle. Ihr Zorn ist völlig unkontrolliert. Er hat kein Maß mehr. Ihr Hass ist so überschäumend, dass sie in allen Männern der Stadt Komplizen und Mitschuldige sehen. Zu zweit sind diese beiden jungen Männer mit ihren Schwertern den Verwundeten überlegen und sie erschlagen jeden Mann. Und immer noch sind sie durch ihren Zorn der Meinung, sie haben guten Grund, die wehrlosen, kampfunfähigen Männer allesamt niederzustrecken. Und schließlich ist wieder von den Söhnen Jakobs die Rede, also nicht nur Simeon und Levi, sondern auch die anderen Brüder. Sie plündern die ganze Stadt und nehmen die Frauen und Kinder, das Vieh und alles von Wert mit. Ihr Zorn über die Sünde Sichems verführt sie zum Raub und zur Versklavung. Und man denkt, nun so weit würde es niemals gehen. Wir sind zivilisierte Menschen. Wir erleben das gerade im Krieg in Ukraine. Wir erleben das so häufig in Kriegen. Durch gezielte Propaganda wird der Gegner so schlecht dargestellt, so entmenschlicht, dass sich die Soldaten im Recht fühlen, zur Gewalt und zum Raub gegen Zivilisten, als wären sie im Recht. Das war hier in unserem Land so. Dass man gegen Wehrlose und Unschuldige sich im Recht fühlte, alles zu rauben oder sie einfach umzubringen. Das ist, was Zorn macht. Es wird maßlos. Es führt zur Gewalt. Und es gehört zu der Verführung des Zorns, die eigenen Sünden zu rechtfertigen und blind dafür zu werden. Der englische Prediger Andrew Fuller erklagt, ach, wie eine Sünde die andere nach sich zieht und wie Feuerflammen die Verwüstung in alle Richtungen ausbreitet. Die Zerstreuung führt zur Verführung, die Verführung zum Zorn. Der Zorn dürstet nach Rache, der Rachedurst führt zum Betrug, der Betrug zum Mord und auf dem Mord folgt die gesetzlose Plünderung. Paulus ermahnt die Christen in Ephesus, zürnet, aber sündigt dabei nicht. Ja, es gibt manchmal den rechten Grund zum Zorn, aber sündigt dabei nicht. Der Zorn verführt uns sehr schnell zu den gröbsten Sünden und man fühlt sich dennoch im Recht, wegen der Schuld des anderen. Und schließlich verhärtet dein Zorn deine Seele. Zorn verhärtet deine Seele. Ich lese einmal ab Vers 25. Und es geschah am dritten Tag, als sie in Schmerzen waren, da nahmen die beiden Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Brüder Dinas, jeder sein Schwert und kamen ungehindert gegen die Stadt und erschlugen alles Männliche. Auch Hamor und seinen Sohn und Sichem erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und nahmen Diener aus dem Haus Sichems und gingen davon. Die Söhne Jakobs aber kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil sie ihrer Schwester entehrt hatten, ihre Schafe und ihre Rinder und ihren Esel und alles, was in der Stadt und was auf dem Feld war, nahmen sie und all ihr Vermögen und all ihre Kinder und ihre Frauen führten sie weg und plünderten auch alles, was in den Häusern war. Sie werden zu kaltblütigen Mördern, gewissenlos. Und das alles, weil sie ihre Schwester entehrt hatten. Fällt euch was auf? Hier sprechen sie plötzlich vom Plural. Plötzlich heißt es sie. Die ganze Stadt ist in ihren Augen mit Schuld an dieser Sünde. Sie hatten ihre Schwester entehrt. Mit ihrem Zorn rechtfertigen sie ihre erbarmungslose Gewalt und schrecken nicht zurück, sogar die Toten zu bestehlen, die Hinterbliebenen gefangen zu nehmen. Ihre Seele ist völlig abgestumpft, sie ist kalt geworden, sie ist hart geworden. Verflucht sei ihr Zorn. Zweitens, dein Zorn schadet der Gemeinde. Simeon und Levi erkannten es, es wurde eine Schandtat in Israel verübt und sie waren zornig. Doch sie dachten, sie könnten durch ihre Taten das Unrecht strafen und so die Schande wiedergutmachen, die Ehre wiederherstellen. Das ist doch ein schöner, ein heldenhafter Gedanke, oder? So manche Filme beginnen mit solch einem Plot. Ein großes Unrecht und da kommt ein Held, der sagt, ich werde es wiedergutmachen. Doch was haben sie gemacht? Was haben sie in ihrem Zorn gemacht? Jakob klagt am Ende dieses Kapitels, ihr habt mich ins Unglück gebracht, indem ihr mich stinkend macht bei den Bewohnern des Landes. Nun, Jakob wirkt auch hier durchaus schwach in seiner Zurechtweisung. Doch diese Aussage stimmt, die Taten seiner Söhne bewirkten nur noch mehr Unheil und noch mehr Grund zur Furcht, als dass es irgendetwas an der Schande von Israel bereinigt hätte oder Dinas Ehre wiederhergestellt worden wäre. Vielmehr sind Jakobs Söhne den Kanaanitern durch ihr Handeln sehr ähnlich geworden. Sie sagten zu den Kanaanäern, lasst euch beschneiden und ihr werdet wie wir. Durch ihre Gewalttat, durch ihren Betrug, durch ihre Plünderung sind sie wie die Kanaanäer geworden. Sie waren so zornig darüber, wie sich ein Kanaaniter mit einer Tochter Jakobs vereinen konnte. Doch sie sind den gottlosen Kanaanäern gleich geworden durch ihren Zorn. Sie betrügen, sie morden, sie stehlen und es gibt kein Empfinden ihrer eigenen Schuld. Ihre Schande ist weit größer als die von Sichem. Und sie sind absolut blind für ihre eigene Schuld. Sie rechtfertigen bis zuletzt, durfte er unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Die Sichemiter ließen sich beschneiden in der gierigen Hoffnung, der ganze Reichtum Jakobs würde dann ihnen gehören. Doch am Ende sind es Jakobs Söhne, die gierig den ganzen Reichtum Sichems nehmen. Vielleicht denkst du, ja, mein Zorn ist auch nicht ganz gut. Aber in dieser Situation, in dieser Zeit ist es eben der einzige Weg, um für die Gemeinde, um für das Reich Gottes einzustehen. Wir müssen jetzt einfach mal zornig und heftig auftreten. Es gibt keinen anderen Weg. Hier jetzt stumm zu bleiben, hier jetzt tatenlos zu bleiben, wäre doch noch viel schlimmer. Ich helfe mit meinem Zorn letztendlich doch dem Zeugnis und dem Wohl der Gemeinde. Ich muss die Ehre wiederherstellen. Oh nein, dein Zorn schadet der Gemeinde. Egal, wie sehr du es drehen und wenden willst. Jakobus, er schreibt in Jakobus 1, Vers 20, der Zorn des Mannes wirkt nicht Gerechtigkeit. Am Ende seines Lebens beurteilt Jakob eindringlich die Sünde Simeons und Levis. Und das tut er nicht nur aus persönlicher Überlegung, sondern unter göttlicher Inspiration weissagt er über seine Söhne und er spricht Gottes Wort, wenn er sagt, die Brüder Simeon und Levi, Werkzeuge der Gewalttat sind ihre Waffen, meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat, meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung, denn in ihrem Zorn erschlugen sie den Mann, in ihrem Mutwillen lähmten sie den Stier. Die Werkzeuge der Gewalttat sind ihre Waffen, aber es sind nicht die Mittel der Gemeinde. Hier geht es mir nicht um Pazifismus. Es gibt laut der Bibel einen Raum für geordnete Gewalt in dieser Welt, aber nicht als Mittel für die Gemeinde. Nicht als Mittel zur Ausbreitung des Christentums. Nicht als Mittel zur Rache oder Strafe der Gemeinde für Unrecht anderer. Das sind nicht die Waffen des Reiches Gottes in dieser Welt. Und Jakob sagt, meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat. Es entspricht nämlich nicht der Weisheit der Gemeinde. Mit Hinterlist, Betrug und Lüge vorzugehen, nach weltlicher Weisheit, ist nicht die Art, wie der Gemeinde geholfen wird. Jakobs Söhne wenden sich nicht an Gott, sondern sie vertrauen auf ihre eigene List. Und Jakob, selbst ein Mann, der so oft betrogen hat, er erkennt, meine Seele komme nicht in ihren Rat. Sprich auch du so. Vielleicht gibt es eine Situation, die dich zum Zorn verleitet. Vielleicht zu Recht. Aber bedenke, was ist die Weisheit Gottes hier? Lass den Zorn nicht deine Weisheit bestimmen oder fleischliche, sündige Wege gutheißen und rechtfertigen. Und Jakob sagt weiter, meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung. Tatsächlich gab es in der griechischen und unter der römischen Herrschaft jüdische Ausleger, die Simeon und Levi hier in unserem Kapitel plötzlich als Helden feierten. Sie waren unterdrückt und lasen nun dieses Kapitel und sagen, oh, wir brauchen wieder neu Simeons und Levis. Philo von Alexandrien, er bezeichnet sie als Hörer und Schüler eines gesunden Verstandes und erklärt sie als Vorkämpfer, die bereit sind, die gottlosen und unreinen Denkweisen abzuwehren. Ist das nicht vielsagend? Wenn diejenigen, die Gott so deutlich rügt, hier am Ende dieses Buches plötzlich zu Helden der Religionsanhänger werden in ihrem politischen oder gesellschaftlichen Kampf. Überlegt einmal, wer sind die Helden unserer Zeit? Welche Ehre suchst du? Den Applaus der Menschen? Oh ja, Zorn ist ein gutes Mittel, um als starker Held in die Geschichtsbücher einzugehen. Aber es ist der schlechteste Weg, um im Buch des Lebens erwähnt zu werden. In Gottes Beurteilung werden die Zornigen hier deutlich herabgesetzt. Dein Zorn hilft nicht der Gemeinde, sondern er trägt nur dazu bei, dass die Gemeinde der Welt ihren Mitteln, ihrer Weisheit und ihrer Ehre gleichförmig wird. Und darum, drittens und letztens, dein Zorn darf dich nicht beherrschen. Wir müssen uns fragen, aber wie hätten denn die Brüder Dinas handeln sollen? Ihr Zorn war rechtmäßig, haben wir gesagt. Die Situation war wirklich schwierig. Und es gab keinen einfachen, keinen so ganz klaren Weg heraus, oder? Irgendwie war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Hier gab es schon eine große Not. Doch ich denke, vier wichtige praktische Lektionen hätten sie befolgen sollen und diese müssen auch wir uns vor Augen halten. Zum einen, halte dich an die rechte Ordnung. Nun, Jakob als Familienvater, er war zu passiv. Im Zorn übernahmen seine Söhne die komplette Führung in den Verhandlungen mit Sichem und seinem Vater und so steuerten sie das ganze Geschehen. Und Jakob, er ist unbeteiligt. Schwache und zögernde Anführer können wirklich ein Problem sein und zur Sünde versuchen. Aber die Lösung ist nicht, sich die Rolle einfach selbst anzueignen in dem Glauben, er macht es nicht richtig, also muss ich es übernehmen und es gibt keinen anderen Weg. Die Versuchung ist schnell da. Mit diesem Denken übernehmen Ehefrauen die Führung in der Ehe, Kinder die Entscheidungen in der Familie, Bürger die Auslegung des Gesetzes und Gemeindeglieder die geistliche Ausrichtung der Gemeinde. Doch das ist nicht der Weg, den der Herr bestimmt hat. Es ist nicht die Ordnung, zu der Gott uns ruft in seinem Wort. Bei aller berechtigter Not, die es teilweise gibt innerhalb dieser Ordnungen. Ja, die Schwachheit rechtmäßiger Autoritäten ist schnell eine Versuchung und ein Anlass zum eigenen Handeln. Doch die Söhne hätten ihren Vater bestärken müssen, seine Verantwortung wahrzunehmen, die Sünde anzusprechen, Führung zu übernehmen, anstatt ihn an die Seite zu stellen und selbst zu übernehmen. Halte dich an die rechte Ordnung. Versuche, wenn nötig, eine rechte Ordnung wiederherzustellen. Aber maße dir nicht eine Verantwortung an, die dir nicht zusteht. Es schadet. Und dann halte dich an die Waffen der Gerechtigkeit. Bedenke, was du tust. Paulus, er schreibt den Korinthern, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Die Waffen der Christen sind Waffen des Lichts und Waffen der Gerechtigkeit. In Römer 6 warnt Paulus, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung. Simeons und Levis Taten sind aufgeschrieben zu unserer Warnung, nicht zu unserer Nachahmung. Ja, ein Vater darf seine Familie verteidigen. Ein Mann darf sein Land verteidigen. Aber er darf sich nicht gewaltsam rächen. Sie hätten die Sünde aufdecken sollen. Und wenn Sichem zu keiner Entschuldigung bereit wäre, hätten sie, wie sie es angekündigt haben, Diener nehmen und vorziehen müssen. Aber ihre Waffen waren Gewalttat und Betrug. Halte dich an den Gerechten. Achso. Es ist wichtig, dass wir überlegen, mit welchen Mitteln, mit welchen Waffen kämpfen wir. Und im neuen Bund gibt uns Gott ein klares Gebot. Die Mittel der Gemeinde sind nicht Gewalt und sind nicht Rache. Aber es gibt eine weitere wichtige Lektion. Halte dich an den gerechten Zorn Gottes. Nun sagst du vielleicht, aber es war doch ein wirkliches Unrecht. Der Zorn war rechtmäßig. Als Christen dürfen wir uns doch nicht alles gefallen lassen von dem Unrecht in dieser Welt. Wie könnten wir so eine Schande ungesühnt lassen? Ihr Lieben, es gibt rechte und gute Mittel, die wir anwenden können, um ein gewisses Maß an Gerechtigkeit herzustellen. Deswegen gibt es Gesetze, deswegen gibt es Ordnungen. Aber es gibt Situationen, da werden wir nicht zu unserem Recht kommen. Da wird Sünde nicht bestraft in diesem Leben. Da kommen Verbrecher scheinbar ungeschoren davon. Da gehen wir scheinbar als Opfer und Verlierer aus. Doch Paulus ruft uns auf in Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wisst ihr, was das bedeutet? Als Christen sollen wir darauf vertrauen, dass Gott ein Rächer von Sünden ist, ein Richter aller Menschen. Gott wird strafen in Gerechtigkeit nach dem, was ein jeder getan hat in seinem Leben hier auf Erden. Keine einzige Sünde, kein falsches Wort, kein Hass im Herzen, kein heimlicher Klau, keine Gewalttat, kein Missbrauch. Nichts bleibt ungestraft. Nichts. Es wird alles aufgedeckt werden am Tag des Gerichts. Es wird eine Zeit kommen, da werden die Gottlosen klagen und jammern und versuchen zu fliehen. Sie werden zu den Bergen sagen, fallt auf uns, aus Angst vor dem Zorn des Lammes, der kommen wird. Vor dem Zorn Christi, der wiederkommen wird und jeden strafen wird für alle seine Sünden. Und es wird keinen Ausweg geben, keine Korruption, keine Bestechung des Richters, keinen außergerichtlichen Vergleich. sondern Christus, er wird die Verbrecher in die Hölle schicken, zur ewigen Qual. Gott ist Richter. Gott ist Richter. Manche tun sich schwer damit, zu glauben, dass Gott ein gerechter Richter ist, der ewig strafen wird. Für diejenigen, die wissen, was ein heiliger Zorn ist über Sünde, ist es ein Trost und eine Hilfe, zu wissen, Gott wird Gerechtigkeit herstellen. Das, was ich nicht erreichen kann in meinem Zorn, Gott wird es tun. Gott wird es tun. Er wird richten. Bedenke, dass er richten wird. Mal in diesem Leben, ganz sicher in dem Leben, das da kommt. Halte das vor Augen. Bei aller Ungerechtigkeit, bei aller Schande in dieser Welt, bei aller Sünde, bei aller Verletzung, bei aller Traurigkeit, bei allem rechtmäßigen Zorn, halte dir das vor Augen. Gott ist Richter. Und er wird strafen. Aber, und das ist das Wichtigste, halte dich an Christus. Die Beschneidung sollte auch Jakobs Söhne darauf hinweisen, dass jemand kommt, der Segen gibt und den Fluch überwinden kann und Sünden vollständig vergeben kann, ja, abwälzen kann, abschneiden kann. Denn unser Zorn ist so oft nur gegen die Sünde von anderen gerichtet. Aber wie sieht es eigentlich mit unserer Sünde aus? Kennst du auch den Zorn gegen deine eigene Sünde? Am Kreuz nahm Jesus alle Sünden der Gläubigen auf sich. Es war ein vorgezogenes Gericht Gottes. Jeden Betrug, jeden Mord, der schon mit dem Hass im Herzen und in Worten beginnt, jeden Diebstahl, jeden habgierigen Raub, jeden Stolz. Der heilige und gerechte Zorn Gottes, der dich aufgrund deiner Sünden treffen müsste, der hat Jesus am Kreuz von Golgatha getroffen. Die ganze Schande, der Fluch Gottes, der gerechte und brennende Zorn Gottes über die Sünde, er traf Jesus, als er am Kreuz hing und es mitten am Tag stockfinster wurde. Und das, damit jeder, der an Jesus glaubt, den Zorn Gottes nicht spüren muss, sondern Vergebung der Sünden erfährt. Darum, bei allem rechtmäßigen Zorn über die Sünde der anderen, bedenke auch deine eigene. Bedenke deine eigene. Lass dich umso mehr dahin führen, auf Christus, den Retter, zu schauen. Dein Segen kommt nicht aus deiner Gerechtigkeit, sondern aus der Gerechtigkeit von Christus, den Nachkommen Abrahams, der wahrhaftigen Frieden und Vergebung der Sünden bringt. Und seine Sanftmut und seine Gnade und seine Vergebung und sein Segen, seine Rettung, seine Liebe, seine Hingabe, das sind die rechten Heilmittel gegen sündigen Zorn in unserem Herzen. Er schenkt uns seinen Geist, auf dass das, was vor Gott angenehm ist, in uns gewirkt wird. Durch ein neues Leben, eine neue Geburt, eine neue Ausrichtung, eine neue Gesinnung, einen neuen Glauben. Bekenne deine Sünden. Sei nicht wie Sichem, sei auch nicht wie Simeon und Levi, verhärte dein Herz nicht, sondern bekenne Jesus deine Sünde und bitte ihn um Vergebung. Vielleicht siehst du nur die Schuld von anderen. Oh, lass dich nicht blenden. Gott sieht auch deine Schuld. Und er wird sie richten, wenn nicht Christus am Kreuz deine Sünden getragen hat, den Zorn Gottes und die Hölle auf sich genommen hat am Kreuz von Golgatha. Er ist die einzige Rettung vor dem Zorn Gottes, vor dem rechten und völlig heiligen Zorn Gottes und der einzige Weg zu wahrer Herzenserneuerung durch die Gemeinschaft mit Gott, indem wir lernen, das zu lieben, was Gott liebt, und das zu hassen, was Gott hasst. ohne dabei selbst es als Rechtfertigung für unsere Sünden zu nehmen. O, möge der Herr uns dazu Gnade geben. Amen.